Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute spreche ich mit Jochen Gutsch. Er ist ein in Sydney ansässiger Komponist, Musiker, Künstler und Produzent. Seine Instrumente sind hauptsächlich die Gitarre und die Trompete. Unter dem Künstlernamen Hinterland hat er schon in mehreren Formationen Konzerte gegeben und ist selbst schon auf über 30 CDs erschienen. Jochen ist in keinster Hinsicht monostilistisch. Er macht Musik in verschiedensten Richtungen. Von der Klassik über Punk, Elektronik bis hin zu Akustik-Pop-Art. Und so bezeichnet er seine neue CD, genannt Seven Tales. Für das derzeitige Ensemble von Hinterland, bestehend aus Simeon Johnson Cello, Monique Mezzatesta Violine, Jara Stinson Violine und Nicole Smed Vocals, hat er nicht nur die Musik, sondern auch die Texte für die Musik geschrieben. Er spielt Trompete, Gitarre und Percussion. Diese Gruppe besteht aus klassisch ausgebildeten Musikern und die Musik konzentriert sich auf komplizierte Streicharrangements mit der Trompete, mit Akustikgitarre, mit Schlagzeug und Gesang. Der Liederzyklus Seven Tales besteht, wie der Name schon sagt, aus 7 Geschichten. Und in jeder Geschichte wird eine Person beschrieben, eine Szene aus dem Leben dieser Person, die Einblick gibt in das ganze Leben dieser Person. Es sind teilweise mysteriöse, situationsgebundene Ereignisse, die meist gegen Ende des Lieds oder des Gedichtes oder der kurzen Kurzgeschichte einen Wendepunkt hat, der oft ziemlich katastrophal ist. Es sind ernste Geschichten. Geschichten, die einen vielleicht etwas traurig machen können, aber auch dem Leben ins Auge sehen. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir über 2 dieser Tales, dieser Geschichten. Und zwar The Tale of Jamira, da geht es um jemand im Nahen Osten, und The Tale of Borges. Hier ist mein Interview mit Jochen Gutsch. Ja, Jochen Gutsch, oder soll ich sagen Hinterland, hat eine neue CD oder ein neues Album rausgebracht oder sozusagen wird es herausbringen. Das heißt, wir haben hier eine Premiere vor der Premiere bei SBS German, Jochen.
Ja, so ist es, genau, ja.
Ja, das ist uns eine Ehre. Viele von unseren Hörern kennen dich vielleicht vom Goethe-Institut oder auch von deinen verschiedensten Bands, aber vielleicht können wir da erst nochmal einen kleinen Überblick geben. Du hast ja bei über 30 CDs, glaube ich, mitgewirkt oder auch selber teilweise diese geschrieben. Also es fing damit an, dass du Musik studiert hast, klassische Musik.
Ich habe nicht Musik studiert, ich bin aber mit klassischer Musik aufgewachsen und habe klassische Trompete gelernt, bin aber nicht, also habe keine akademische Ausbildung gemacht danach, sondern habe das gelernt, habe in Orchestern gespielt, Kammermusik gemacht und so weiter und so fort und immer mich ziemlich viel damit beschäftigt, war auch ganz gut zu der Zeit, habe Wettbewerbe gewonnen und solche Sachen, aber als ich dann Teenager geworden bin, habe ich mich mehr für sowas wie Punk und Hardcore interessiert und
Surprise.
Und habe dann eine ganze Weile mir da die Hörner abgestoßen in dem Sektor, habe mir selber ein paar andere Instrumente beigebracht, habe da auch alle Musik immer selbst geschrieben, die ich gemacht habe, teilweise zusammen mit anderen oder teilweise auch alleine, und habe mir sozusagen ziemlich viel selbst beigebracht. Dann mich mehr für experimentelle Musik interessiert, für elektronische Musik und jetzt wieder auch wieder mehr für mehr oder weniger, naja, kammermusikalische Darstellungsformen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, da ist nämlich für mich ein schönes Problem eigentlich, festzustellen, was für ein Stil das eigentlich hat. Deine neue Sammlung von Geschichten, musikalischen Geschichten kann man ja fast sagen, oder auch Gedichte, die so ein bisschen wie Kurzgeschichten sind, die hören sich teilweise ja klassisch an, denn du spielst ja dort mit klassischen Musikern auch.
Mhm.
Teilweise aber auch fast jazzig, würde ich sagen. Das Wort Jazz, das hast du noch gar nicht erwähnt.
Nee, Jazz habe ich deswegen nicht erwähnt, weil ich habe davor sehr großen Respekt. Ich höre auch sehr viel Jazz, aber ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, da irgendwie wirklich gebildet zu sein auf dem Sektor als Musiker.
Also
als
Humble.
Hörer ja, aber als Musiker vielleicht nicht so. Ich meine, was vielleicht daran erinnert, ist, dass es viele Taktwechsel gibt, es gibt viele ungerade Takte, es gibt ziemlich viele Wechsel und unterschiedliche Harmonien und solche Dinge und die Kompositionen sind vergleichsweise vertrackt vielleicht. Also das ist vielleicht was, was so ein bisschen an Jazz erinnert. Es gibt aber andere Sachen, die nicht ähnlich sind wie Jazz. Zum Beispiel gibt es fast gar kein freies Spiel. Also so gut wie gar keine Improvisation.
Also das ist alles durchkomponiert?
Ja, es ist alles geschrieben. Ich schreibe jede Note für alle Instrumente.
Es hört sich freier an.
Ja, die meine armen Mitmusiker bekommen wenig Freiheiten eingeräumt. Also was auf jeden Fall nicht, was die Töne angeht, die sie spielen, aber natürlich, wie sie es spielen. Also die Expression ist natürlich ganz wichtig. Und wir proben natürlich zusammen und entwickeln dann die Stücke in ihrem Ausdruck gemeinsam weiter. Aber die Noten sind 100% festgelegt von mir, ja. Genau.
Und diese Musiker, mit denen du zusammen jetzt diese neue CD rausbringst, hast du mit denen vorher auch schon gespielt?
Ja, wir sind in der Form seit, ich würde sagen, 3 Jahren zusammen. Es ist ein Quintett, eine Sängerin, 2 Violinistinnen und ein Cellist und ich. Ich spiele Gitarre und Trompete. Und in dem Violin-Department sozusagen gab es immer mal wieder Veränderungen, aber das hat sich eigentlich jetzt ganz gut angelassen dazu, dass wir jetzt, als wir diese Platte zusammen aufgenommen haben, schon ziemlich viel Erfahrung hatten, auch mit Touren und mit zusammen Konzerte spielen und so weiter und so fort, gemeinsam geprobt haben und so weiter. Und das ist super wichtig natürlich dafür, dass so eine Band funktioniert, also nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Es bedingt sich ja gegenseitig ziemlich stark.
Und das sind alles Klassiker?
Ja, die haben alle klassische Ausbildung, aber die interessieren sich halt alle auch für andere Art von Musik, Indie, Rock oder Popmusik oder
so was Experimentelles, wie du das machst.
Ja, genau, experimentelle Musik, Jazz interessiert uns auch alle. Also die Leute müssen ja im Prinzip auch alle irgendwie offen sein. Also wenn du da so mit einer ganz, ich sag mal so engstirnigen klassischen Einstellung rangehst, dann ist das auch nicht das Richtige, glaube ich.
Das ist heutzutage wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich.
Naja, das ist natürlich schon möglich, wenn du dich nur in diesem klassischen Bereich aufhältst.
Und ganz oben bist.
Ja, klar. Ja, dann geht das wahrscheinlich schon, nehme ich an.
Für 3 von 1000. Aber auch mit eurer Musik ist es ja sicherlich nicht einfach, damit sich sein Brot zu verdienen. Denn obwohl du das ja schon seit so vielen Jahren machst und so professionell, arbeitest du trotzdem noch woanders, was zwar auch mit Kultur zu tun hat und sicher dich auch interessiert, denn du hast dadurch ja auch Kontakt zu anderen Musikern und so weiter. Ist das bei den Musikern, mit denen du da bei Hinterland zusammen... Ihr heißt doch Hinterland als Band dann,
ja,
ne?
Ja, genau.
Obwohl du als Hinterland auch vorher schon diesen Künstlernamen für andere Kombinationen
genau,
benutzt hast, ne?
Ja, aber das ist jetzt schon seit 4 oder 5 Jahren ist das diese Art von Zusammenstellung.
Das sind also reine Musiker oder machen die auch alle noch was anderes?
Nee, die machen alle was anderes aus. Wobei einiges in manchen Fällen damit zu tun hat. Ja, alle von uns haben auch andere Beschäftigungen. Nicole Smeed, die Sängerin, lebt in der Nähe von Nowra und arbeitet im Bandanon Trust, also auch im Kunstbereich, Kunst- und Kulturbereich, genau wie ich. Simeon Johnson, der Cellist, arbeitet im IT-Recruitment-Bereich, also ganz was anderes. Und Monique Mezzatesta und Jara Stinson, die beiden Violinistinnen, arbeiten beide als Violin-Teacher, also Lehrer. Insofern hat deren Arbeit was damit zu tun, aber natürlich ist das nicht unbedingt das Gleiche wie selbst zu spielen.
Vielleicht ist das auch eine doofe Frage von mir, aber ich frage das die meisten Musiker, mit denen ich spreche, weil ich das so faszinierend finde, dass so viele, so gute Leute, auch wie ihr, dann so wenig Respekt dafür bekommen, dass das richtig finanziert werden kann. Und das ist ja sicher jetzt in der Corona-Zeit, und da müssen wir irgendwie auch drauf eingehen, hat sich das sicher noch mehr ausgewirkt als sonst. Denn ihr hattet ja, oder du zumindest, hattest ja jahrzehntelang jeden Monat, ich weiß nicht, Dutzende von Konzerten, und das musste ja jetzt ausfallen. Wie bist du denn damit umgegangen?
Ja, das ist ja eine Sache, die uns alle betrifft. Also da sitzen wir alle im gleichen Boot. Damit meine ich Künstler im Sinne von Künstlern, die in irgendeiner Form mit Live-Performance, Touren, Reisen, unterwegs sein zu tun haben. Niemand von diesen Leuten konnte irgendwas machen. Alles wurde abgesagt, und zwar alles gleichzeitig und alles mit totaler Absolutheit. Also am Anfang war es noch ein bisschen so, dass hier und da noch Sachen verschoben wurden, in Anführungsstrichen, aber das war dann sehr schnell klar, dass das wahrscheinlich nicht dazu kommt, dass Dinge wieder stattfinden können oder dass sie in absehbarer Zeit wieder stattfinden können.
Oder mit einem Publikum, was groß genug ist, damit sich das lohnt, ne? Das ist ja auch eine Frage.
Genau. Und in meinem Fall ist es so, dass ich natürlich in solchen Situationen dann doch froh bin, auch einen festen Job zu haben, der weiter funktioniert und mit dem ich weiter leben kann. Und dann musste ich mich halt darauf einstellen, die Zeit anders zu nutzen und im Home-Studio, nenne ich das jetzt mal, also bei mir zu Hause neue Sachen zu schreiben, mich ein bisschen weiterzubilden, ein bisschen an Software, mir Software beizubringen und solche Sachen. Und neue Musik zu kreieren, die ich dann später spielen kann mit Leuten.
Und ist da dieses neue Album entstanden?
Nee, das ist vorher entstanden.
Ah ja.
Das wäre auch schon vor ein paar Wochen rausgekommen eigentlich. Und es gab auch schon eine ziemlich substanzielle Tour, die dazu gepasst hätte oder die dazu gehört hat, aber diese Tour konnte einfach so, wie sie ist, überhaupt nicht stattfinden, und jetzt haben wir so versprenkelt ein oder zwei Konzerte, mal hier, mal da, wenn so wie es halt der Covid-Zustand zulässt. Ne?
Ja, und das ändert sich vielleicht jede Woche wieder, ne?
Das ändert sich irgendwie extrem schnell im Moment, und es ist super frustrierend natürlich als Künstler, weil du darauf angewiesen bist, ja irgendwie die Sachen zu planen. Auch nicht zu, also, naja, nicht zuletzt mit, du musst ja die Sachen ankündigen, du musst das irgendwie promoten, die Leute müssen Bescheid wissen, dass da was stattfindet und was es ist. Man muss den Leuten die Angst nehmen, dass sie keine Angst haben brauchen, da hinzugehen, also dass es Covid safe ist. Dann muss man trotzdem irgendwie Tickets verkaufen. Ja, Tickets ist auch viel schwieriger als sonst, weil es ganz limitierte Kapazitäten sind, wenn sie überhaupt stattfinden können. Und so weiter und so fort. Also es ist ausgesprochen schwierig im Moment.
Aber eure Premiere, die geplant ist, ich glaube für den 20. August, ist das richtig?
Genau, das stimmt.
Die findet zurzeit, also sieht so aus, als ob die noch stattfinden könnte.
Ja, die kann stattfinden, sage ich zumindest heute. die findet auf jeden Fall statt. Der Club heißt Venue 505, war früher in Surrey Hills in der Cleveland Street in Sydney. Ist jetzt umgezogen nach Newtown, ins Old 505 Theater in Newtown. Und ich habe da ein paar Konzerte mir selber angeschaut in letzter Zeit, weil dort vorsichtig wieder angefangen wurde zu programmieren. Das ist eigentlich ein Jazzladen, würde ich sagen. Das ist eigentlich in alle anderen Konzerte, die dort stattfinden, Jazzkonzerte.
Ich sag's doch, das passt dazu.
Ja, ich sage das deshalb, weil das bedeutet, dass alles ist sehr überschaubar, es ist alles seated audience, also man kriegt genau die Plätze zugewiesen, auf denen man sitzt, alles wird ganz oft abgewischt und sauber gemacht, die Leute sitzen weit genug voneinander entfernt, es ist trotzdem eine schöne, intime Atmosphäre, dort zu sein, und ich bin echt sehr froh, dass das möglich ist, dass wir dort überhaupt was machen können. Und nicht nur überhaupt was machen können, sondern das ist ziemlich nah daran, was ich sowieso gerne mache, und Hinterland ist ohnehin eigentlich eine Band, für die so kleinere Gruppen und kleinere Konzerte mit intimen Audiences und geringen Besucherzahlen an für sich ganz gut funktioniert, weil es halt so eine so eine intime erzählerische Storytelling-Stimmung ohnehin schon hat, die Musik.
Genau, und darüber möchte ich jetzt nämlich auch noch mit dir sprechen im zweiten Teil des Interviews. Aber bevor wir das machen, spielen wir gleich schon mal einen von den Songs, damit wir dann darüber reden können. Und ich möchte auch sagen, wenn die Leute, die Hörer jetzt Interesse haben, dorthin zu kommen, was ist denn wohl die beste Webseite, auf die sie gehen können, um da was rauszufinden?
Am einfachsten ist es wohl in dem Fall auf die Venue 505 Website zu gehen. Venue505.com, also venue505.com.
Super. Und da gibt es dann aber auch Links zu Hinterland, wo man vielleicht auch die Musik dann kaufen kann?
Nee, das ist besser, das über meine eigene Website zu machen, jochengutsch.com, jochengutsch.com. Und da ist Hinterland und auch alles, was ich sonst so tue, zusammengefasst.
It was almost night, for when Jamira was picked up from daycare, she enjoyed these short walks, played a game called Hey Look, as they strolled through the mellow autumn air. Turned a corner into their street, hey look mum, there's the evening star. But it turned out to be a warplane, approaching from afar. Don't you worry, sweetie.
Und über diese Webseiten kann man auch den Song Tale for Jamina hören, den ich aus rechtlichen Gründen hier im SBS-Podcast leider nicht spielen darf. Man kann auch direkt zu hinterland.bandcamp.com/album/7tales gehen.
Hey mum, what does procurvations mean? It's like when someone takes away your rubber ball.
Jochen Gutsch, du hast die Musik als auch die Texte für diesen Songcycle geschrieben und ich muss sagen, das finde ich sehr beeindruckend, was du da gemacht hast, denn das ist ja sehr lyrisch. Genau wie die Musik kann man auch die Texte schlecht packen, das sind Gedichte, sind aber auch irgendwie mysteriöse Kurzgeschichten. Ich habe die mehrmals durchgelesen, ich hatte ja auch die Texte dazu, die sich dann so anhören, als ob man das ganze Leben eines Menschen durch eine kleine Szene betrachten darf. Ist das so gemeint gewesen?
Vielen Dank, das ist eine sehr schöne Beschreibung, das will ich mir gleich mal merken, um das anderen Leuten so zu erklären. Ja, so kann man sich das vorstellen. Also es sind im Prinzip in der dritten Person geschriebene Kurzgeschichten, könnte man sagen. Die sind natürlich trotzdem in vielen Fällen in Versform, weil es ja Texte sind, die zur Musik geschrieben worden sind. Das heißt, es muss ja auch alles rhythmisch und so weiter passen. Mm. Ich wollte aber auf jeden Fall ja so Szenarien ausmalen, ja wie so ein Fenster, was so in das Leben eines Menschen, einer fiktiven Person reinschaut und damit irgendwie eine Geschichte erzählt, die hoffentlich irgendwie relatable ist. Jetzt fehlt mir das deutsche Wort.
Doch, das finde ich schon. Es gibt einen Blick in das ganze Leben von dieser Person und bei der Jamira, das ist ja auch irgendwie so herzzerbrechend, wo man sieht, wie die Mutter versucht, dem Kind den Krieg zu erklären. Vor allen Dingen diese beiden Zeilen, they're not here to do us any harm, they just want to see if they can. Das ist so schwarz am Humor, da muss man ja fast drüber lachen, aber so ist es ja, ne?
Ja, so ist es leider. Also ich habe das alles vor Covid geschrieben, muss man sagen. Also in jedem Song gibt es ziemlich tragische, dramatische...
Das stimmt, es sind immer traurige Ereignisse, ja. Katastrophal.
Ja, genau. Also es gibt, das passiert in jedem Song, gibt es irgendeine Wendung oder irgendeine Art von Ereignis, was dramatisch und traurig ist. Ich wollte das tun, weil ich mir dadurch irgendeine Art von so menschliche Wärme und Tiefe erhoffe, die in diesen Konzertsituationen irgendwie ein schönes Gefühl sein kann. Weil es läuft halt nicht immer alles glatt und es klappt nicht immer alles und das Leben geht nicht immer geradeaus, sondern es gibt halt viele Menschen, also wahrscheinlich alle von uns, aber auch sehr viele andere, die wesentlich schwerere Schicksale vielleicht erleiden müssen. Also ich habe selber Kinder, war aber noch nicht in der Situation, dass ich denen einen Krieg erklären muss. Aber es gibt halt Leute, bei denen das so ist. Und es wäre irgendwie falsch, nicht auch über diese Dinge manchmal zu reden. Statt die ganze Zeit nur darüber, ob man jetzt, also was weiß ich, über so typische Popmusik-Themen.
Ja, ob man jetzt den liebt oder jemand anders.
Genau, und ob und das Friday Evening nicht soon enough kommen kann, damit man dann Party machen kann. Ich finde daran nichts falsch, also nicht grundsätzlich falsch.
Ist aber
falsch.
Auch ein anderes Alter, an dem man an sowas interessiert ist vielleicht. Weil sind wir da drüber hinausgewachsen, Jochen.
Das könnte sein, weiß ich nicht. Ich finde, aber wie gesagt, ich will das nicht verdammen oder so. Es ist einfach nur so, dass ich denke, okay, ich lese viele Bücher, ich lese viel Fiction, ich gucke mir Theaterstücke an, ich sehe Filme. Es ist völlig normal in diesen Kunstformen, dass solche Themen behandelt werden. Aus irgendeinem Grund ist Musik da oft so ein bisschen außen vor, finde ich. Und das finde ich manchmal lyrisch so ein bisschen irgendwie so ein bisschen flach. Und das ist eigentlich schade, weil es eine verpasste Chance, ne? Ich meine, wenn man sich schon austauscht und zusammen in einem Raum ist und irgendwie so ein gemeinsames Ereignis hat, dann ist es doch eigentlich schade, wenn man nicht irgendwie wirklich auch mal irgendwie über die Dinge redet, die halt stärker berühren.
Mut zur Ernsthaftigkeit.
Ja. Also im Fall von The Tale of Jamira, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, weil das wirklich ziemlich narrativ ist, das Stück. Und wirklich eine Geschichte relativ unabstrakt durcherzählt, so eine Kleinstgeschichte. Und wir haben bei so ein paar Konzerten, die wir gemacht haben, haben wir ein paar von diesen Stücken schon ausprobiert, bevor wir sie aufgenommen haben. Und da hat dieser Song wirklich dazu geführt, dass Leute im Publikum angefangen haben zu weinen.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Aber sag mal, zum Schluss, dann gucken sie die Simpsons und dann heißt es, her mom laughed a little bit louder than she normally did. Ist das, weil die Simpsons die westliche Gesellschaft und die Probleme, die darin bestehen, irgendwie so ganz klar, aber mit ein bisschen Witz in so Tongue-in-Cheek beschreiben?
Was ich eigentlich damit meinte, ist, dass die Mutter versucht, ihrem Kind eine fröhliche Stimmung zu bereiten, obwohl sie,
Bei den Simpsons geht es ja manchmal auch um ganz ernsthafte Themen, die aber dann so verwitzelt werden, dass sie verdaulicher sind. Ich dachte, darauf hättest du angespielt, vielleicht ja auch mit.
Also die Simpsons habe ich deswegen ausgewählt, weil es halt vollkommen normal ist, also diese Situation spielt nicht in einem westlichen Land. Und dass es aber völlig normal ist, sich mit westlicher Kultur quasi auf dem Level auseinanderzusetzen, zum Beispiel Simpsons zu gucken oder irgendwelche anderen westlichen Produkte zu benutzen oder irgendwie Social Media und so weiter. Und das quasi genauso eine Connection ist wie das Warplane, was über diese Stadt hinwegfliegt.
Vielleicht von den gleichen Menschen kommt, die Simpsons produziert haben.
Ja, genau, aus der gleichen Kultur kommt. Und aber eigentlich meinte ich diese intime Situation eher so, dass die Mutter versucht, ihrem Kind ein Gefühl von Sicherheit zu geben. So quasi künstlich,
künstlich die Stimmung
noch ein bisschen lockerer darzustellen, als sie eigentlich ist, weil natürlich ist die Situation nicht entspannt.
Und es ist auch nicht nur so, dass einem der Ball weggenommen wird.
Nee.
Oh. Ja, welche weitere Geschichte würdest du denn gerne nochmal ansprechen?
Vielleicht könnten wir über The Tale of Borges reden.
Yes.
Das ist das zweite Stück auf der Platte. Auch das ist ziemlich narrativ, hat einen Wendepunkt im hinteren Teil des Songs.
Die sind immer im hinteren Teil, gegen Ende, die Wendepunkte. Soll ja auch so sein. Hast du schön strukturiert.
Ja.
Da kommt die große Überraschung. Ach, das ist ja gar kein Mensch.
Ja, also Borges ist der Nachname von, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Jorge Luis Borges, ein argentinischer Literat, Schreiber, Denker, Philosoph, Autor, den ich sehr hoch schätze, der häufig solche Szenarien ausmalt, die von großer Komplexität sind, so architektonische, unmögliche Gebilde, Gebäude mit ganz vielen, wenn man in einen Raum geht, dann öffnet sich immer ein anderer Raum.
So und wie ein Escher-Painting.
Genau, wie ein bisschen wie ein Escher-Painting und vor allem auch ein bisschen wie Franz Kafka. Also die Art von unmöglichen Situationen oder von so moralischen Dilemma-Situationen und solche Sachen. Ganz toller Schriftsteller, der jetzt nicht wirklich diesen Text beeinflusst hat, sondern eher die Person, also die Hauptperson in dem Text, hat einen Hund und hat diesen Hund Borges genannt. Und der sozusagen das Herrchen ist in dem Fall der Fan von diesem Schriftsteller, hat einen Hund und benennt ihn halt nach dem Schriftsteller, so wie manche Hunde, manche Leute ihren Hund irgendwie Frank Zappa nennen oder was weiß ich was. Das ist wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Beispiel, aber einfach so.
Rex.
Ja, genau. Und diese Hauptperson ist ein bisschen so geistig etwas, sieht irgendwie Dinge, die andere Leute nicht sehen, würde ich jetzt mal sagen, und baut eine Art Schloss, zumindest in seinem Kopf, außerhalb der Stadt und bevölkert dieses Schloss mit Tänzern und Clowns und Musikern und so weiter und so fort. Es ist nicht ganz klar, ob das wirklich passiert oder nicht, das wollte ich eigentlich auch offen lassen.
Dream State.
Genau, oder ob er sich das nur vorstellt. Auf jeden Fall ist es am Ende so, dass der Hund das Herrchen beißt, obwohl das Herrchen davon ausgeht, dass der Hund ihm eigentlich die Instruktionen dafür gibt, wie dieses Schloss zu bauen ist. Und dann den Rest lasse ich, glaube ich, offen. Auf jeden Fall geht es auch nicht.
Also vielleicht muss Herrchen auch an Rabies sterben, nicht nur der Hund.
Das könnte sein, ja.
Aber das ist noch offen.
Das steht da nicht, genau.
Dramatisch.
Naja.
Dann spielen wir dieses Lied jetzt mal zum Abschluss. Jochen, vielen Dank für das tolle Interview. Und vielleicht können wir ja den Rest der Tales auch noch besprechen und dann an einem anderen Tag senden.
Sehr gerne. Also ich bespreche das gerne. Ich habe jetzt ein bisschen mehr über die Texte gesagt, als ich normalerweise würde. Vielleicht so als Hinweis, normalerweise wird da nicht großartig drüber gesprochen bei den Konzerten oder so. Sondern dann stehen die einfach für sich selbst und haben keine Erklärung, brauchen sie aber, glaube ich, auch nicht. Und die Deutung von all diesen Dingen liegt dann einfach beim Zuschauer und das kann oder beim Zuhörer. Und das ist völlig okay, wenn unterschiedliche Leute diese Situation unterschiedlich deuten oder da unterschiedliche Schlüsse draus ziehen. Es ist ja Kunst. In the eye of the beholder, sozusagen.
Wunderbar.
Ja. Okay.
Sie hörten ein Gespräch mit Jochen Gutsch, dem Komponisten, Musiker, Künstler und Produzenten von Musik, der am 20. August in der Venue 505 in Sydney, das kann man finden unter venue505.com, sein neues Album vorstellt, genannt Seven Tales. Nachschauen können Sie im Internet auf seiner eigenen Webseite jochen.gutsch, das ist gutsch@gmail.com. Und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.